Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Morgen werden wieder Heerscharen zum Friedhof Père Lachaise in Paris pilgern, zum Grab von Jim Morrison. Das ganze Jahr über werden dort Blumen niedergelegt. Aber morgen werden es wohl auch ein paar mehr sein, denn dann jährt sich sein Todestag zum 50. Mal. You know the day destroys the night. Night divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Unsterbliche Musik eines früh verstorbenen Jim Morrison. Die Umstände seines Todes in Paris am 3. Juli 1971 wurden nie ganz geklärt. Man geht aus von einem Herzstillstand in Verbindung mit einer Überdosis Drogen. Er gehört damit zum mythenumrankten Club 27 von charismatischen Musikern, die viel zu früh gestorben sind und damit auch kräftig zur eigenen Legendenbildung beitrugen. Vielleicht ist es aber auch an der Zeit, diese Legende im Fall von Jim Morrison mal zu überprüfen. Hält der Sänger seinem eigenen Mythos stand? Für uns hat sich Jenny Zilker mit diesem Thema beschäftigt. Ja, Jenny, Jim Morrison war ja ein eher in sich gekehrter Typ, wenn er betrunken war. Dann fing er allerdings an, wie wild herumzupöbeln. Was war denn jetzt genau das Charismatische an ihm?
Na, ich fange mal von außen an, abgesehen von den alten, immer wieder gut funktionierenden Star-Qualitäten. Also er wusste ja erstmal zunächst, wie man eine Lederhose trägt, ne? Und dazu kam dann dieses klassische schöne Männergesicht mit Schmollmund, wilde Haare, Somnambule. Man kann auch finden, sinnliche Bewegungen, obwohl in Klammern er meistens einfach nur hackedicht war. Und dann aber auch diese überraschende Stimme. Ich weiß, dass ich ihn zuerst gehört und dann erst gesehen habe und ich mich echt gewundert habe, dass aus diesem so nach traurigen romantischen Helden aussehenden jungen, schlanken Typen so eine wahnsinnig voluminöse und sehr dreckige alte Stimme kam. Und das ist eine ganz spannungsreiche Mischung, beziehungsweise eine Dichotomie, also eine Ambivalenz. Und damit geht es dann auch weiter. Bei ihm, finde ich, merkt man auch immer diese Diskrepanz zwischen dem Bühnenmenschen, der narzisstische Züge hat und es genießt, angeschaut zu werden, was zwar ganz gut auf der Bühne funktioniert, aber eben eigentlich nicht sympathisch ist. Auf der anderen Seite muss er sich ja anscheinend auch immer sehr viel Mut antrinken, um überhaupt auf die Bühne zu gehen. Und ich glaube, als Publikum nimmt man diese Schwäche unbewusst auch wahr und denkt, okay, so selbstbewusst ist er dann doch nicht. Er ist auch irgendwie ein Großmaul. Das macht ihn dann aber auch nahbar. Und dann hat er ja neben dieser vertonten Todeslyrik auch sehr viel über Sex gesungen, in einer sehr drastischen, bildhaften Sprache. Und für mich als von ihm ja auch gemeinte Heterofrau ist das auch tatsächlich auch ansprechend. Und auf der anderen Seite, wenn man seinem Biografen glauben kann, war er in Wirklichkeit eben doch gar kein echter Groupie-Fresser, sondern war hat eigentlich nur die ganze Zeit seine eine Frau, diese Pamela, geliebt und war ja auch meistens zu besoffen für Schweinereien. Aber das macht aus ihm irgendwie eine uneindeutige Figur. Auf der einen Seite Pose, auf der anderen Seite null Bock und Ablehnung. Und das nimmt man, glaube ich, schon als charismatisch war.
Und er soll ja auch gelitten haben unter dieser Rolle als Posterboy und sich verkannt gefühlt haben in seiner Rolle als Dichter, zu Recht?
Ja, ich finde schon, dass er wirklich auch ein Dichter war. Die Texte haben ja tatsächlich eine hohe poetische Qualität. Wenn ich an The Crystal Ship denke, The Crystal Ship is being filled, a thousand girls, a thousand thrills. Das ist ein schönes poetisches Gedicht, das an seine Vorbilder eben die Romantiker erinnert. Oder die Zeilen, die wir gerade gehört haben, die sind sehr, sehr kraftvoll. Day destroys the night, night divides the day, aus Break on Through. Und dann diese ganz vielen bewusst eingesetzten Anleihen aus der Psychologie, aus Mythen und dann seinen Hang zum Improvisieren. Das würde man heute bestimmt Spoken Word Poetry nennen. Das war vielleicht nicht immer gelungen, aber das hat die Intention, sein Innerstes darzulegen, die hat er schon sehr ernst genommen. Oder die haben ja auch Alabama-Song von Brecht und Weil gecovert, also das Theatralische durchaus umarmt. Ja, man kann das vielleicht ein bisschen aufgesetzt finden, aber ehrlich gesagt könnte ich mir vorstellen, dass manche von Jim Morrisons Vorbildern, wie Rambeau zum Beispiel, wegen dem er dann auch nach Paris ging, sich auch in diesem jugendlichen, dichterischen Weltschmerzgefühl suhlten. Das ist also durchaus legitim. Und wie viel Tiefe behauptet ist und echt oder wie viel echt ist, das kann man manchmal auch schwer sagen. Er ist ja nun zu früh gestorben, um noch mehr zu schreiben. Er hat ja, also 20 Jahre nach seinem Tod gab es diesen Gedichtband, The American Night, der veröffentlicht wurde. Den finde ich aber wirklich auch ganz gut. Ich glaube, wenn er es länger geschafft hätte, dann wäre noch mehr Geschriebenes gekommen, abgesehen mal davon, dass ein Imagewechsel für so ein Sexsymbol bestimmt nicht einfach ist. Aber man kann ihn schon als Dichter bezeichnen.
Wenn wir jetzt über den Mythos Jim Morrison sprechen, welche Rolle hat dann der frühe Tod gespielt mit nur 27 Jahren?
Ja, der hat ja wirklich bei seinem Tod, hat er quasi gerade erst angefangen zu verfallen, zwar dann radikal schnell, aber allein, dass er auf fast allen existierenden Bildern eben jung und toll und traurig aussieht, das sind die Eckdaten für eine Legende, das hat schon sehr dabei geholfen. Das ist ja auch heute nicht anders, sehen wir auch bei Stars, die früh sterben. Also wenn man nur den Peak von Menschen mitbekommt und nicht ihr Abrutschen in so eine gewisse popkulturelle, nicht persönliche, aber popkulturelle Bedeutungslosigkeit, dann können die auch sehr lange strahlen.
Er war natürlich auch Kind seiner Zeit. Könnte er mit seiner Attitüde heute eigentlich noch erfolgreich sein als Pop- oder Rockstar?
Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich glaube, als Psychedelic-Rocker bestimmt nicht mehr, denn das Genre hat sich eben einfach verändert und Mainstream ist eben jetzt Rap und Pop und Rock. Und das ist natürlich eine komplett andere Zeit, das ist ja klar, mit mehr Stars und völlig anderen Verbreitungs- und Vermarktungskonzepten und einer anderen Gesellschaft, die auch ganz andere Dinge skandalisiert. Aber ich glaube, so ein potenziell selbstzerstörerischer, mysteriöser oder sich mysteriös gebender und dabei gut aussehender Scheißegal-Haltungstyp, der kann vielleicht heutzutage mit mehr Hilfe auch noch Erfolg haben, dass unsere Kultur schnelllebiger ist, da muss ich ja nicht extra sagen. Und die Doors haben es ja auch mit dem Doors-Sound, die hätten es oder haben es auch ohne Morrison ja nicht in die 80er oder 90er geschafft. Die sind musikalisch ja sehr in den 60ern verhaftet. Aber Jim Morrison-artige Verhaltensweisen finden wir auch heute noch im Pop oder überhaupt im Kulturbereich. Also das Selbstzerstörerische gepaart mit Düsterkeit, gar nicht so viel später, meinetwegen bei Nick Cave oder auch jetzt bei vielen Singer-Songwritern mit lyrischen Texten. Und man darf auch nicht vergessen, die moderne Lyrik findet eigentlich im Rap jetzt statt. Ich kann mir Morrison zwar nicht als Rapper vorstellen, aber seine Haltung als Bad Boy würde eigentlich dazu doch ganz gut passen.
Sagt Jenny Zilker über den Mythos Jim Morrison. Morgen jetzt sich sein Todestag zum 50. Mal.